Vision, der Podcast von Sport 2000. Hier dreht sich alles um Innovationen und Visionen, Themen, die die Sportbranche bewegen. Für eine bessere Zukunft.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Green Vision, dem Podcast von Sport 2000. Ich bin Ralf Kerkeling, euer Host, und mit diesem Podcast möchten wir den Handelspartnern von Sport 2000 und allen Interessierten Fachwissen, Trends und Tipps für den Verkauf an die Hand geben. Außerdem möchten wir euch über aktuelle Trends und Entwicklungen innerhalb der Sport- und Outdoor-Branche informieren und gleichzeitig inspirieren. Für ein aktuelles Stimmungsbild der Branche hört gerne rein in zurückliegende Folgen und abonniert am besten direkt diesen Podcast-Kanal. Zuletzt ging es um die Outdoor-Messe, die erstmalig in Riva del Garda stattfinden wird. Hierzu habe ich mich mit IOG-Director Christian Schneidermeier über die Ausrichtung der Messe ausgetauscht. Ja, und heute, da geht es unter anderem um das Thema Unternehmensnachfolge. Es ist eines der ganz großen Themen, nicht nur in unserer Branche. Ein paar Zahlen dazu. Jedes Jahr werden in Deutschland rund 38.000 Familienunternehmen übertragen. Ganz schöne Menge. Und passend dazu mein heutiger Gast. Er ist studierter Ökonom. Im Alter von 26 Jahren wurde er CEO einer der führenden Outdoor-Textilhersteller Europas. Und seit 2025 führt er die Geschicke von Schöffel in achter Generation. Ich freue mich auf den Austausch mit Jakob Schöffel. Hallo Jakob.
Hi Ralf. Danke für die Einladung, schön hier zu sein.
Ja, willkommen in diesem Podcast. Du bist der jüngste Gast.
Das bin ich relativ häufig.
Ja, das denke ich mir. Genau. Wir beide haben uns zum ersten Mal letztes Jahr im Sommer auf der Outdoor Experts Messe, so hieß sie damals noch, der Sport 2000 in Mainhausen getroffen. Und ich muss dir direkt ein Kompliment machen zum Beginn. Du warst so entspannt und locker, wie du durch die Hallen gelaufen bist und machst einen so entspannten Eindruck. Die Frage dazu, bist du als Typ so oder machst du spezielles Mentaltraining, machst du Yoga, wie auch immer?
Ja, vielen Dank für das Kompliment. Ich glaube, ich bin schon ein relativ entspannter Typ, versuche die Dinge gelassen zu sehen. Es ist aber auch schon auch eine Frage von Training und Ausgleich. Ich bin einerseits ab und zu mal im Yoga, nicht so häufig, wie ich eigentlich möchte, aber vor allem viel draußen in der Natur, oft auch allein unterwegs, versuche abzuschalten, meditiere relativ regelmäßig und finde so meinen Ausgleich und freut mich, dass es dann auch so ankommt, dass ich relativ ausgeglichen bin.
Mhm. Na guck, ja, dann habe ich gar nicht so falsch mit der Idee. Gehört habe ich, dass du auch unter anderem Trailrunning betreibst, neben dem Wandern. Was reizt dich am Trailrunning?
Das Draußensein, die Verbindbarkeit mit dem Alltag. Es ist gerade im Sommer oft so, dass wenn man abends noch irgendwie rausgehen möchte, in die Berge gehen möchte, wir sind hier ungefähr eine Dreiviertelstunde von den Alpen entfernt in Schwabmünchen, dass wenn man normal wandern geht, dass es oft ein bisschen eng wird. Aber wenn ich zum Trailrunning gehe, dann kann ich auch nach der Arbeit ab und zu mal noch einen Sonnenuntergang sehen, von dem Gipfel aus. Und bin nicht allzu spät wieder daheim. Und gleichzeitig natürlich aber auch der sportliche Reiz. Ich mache nicht nur Trailrunning, ich gehe auch auf der Straße zum Laufen und mag dieses Auspowern, neben der Verbindung zur Natur und der Ruhe mal draußen zu sein. Mhm. Diese Balance macht es für mich aus.
Ist es für dich auch ein Moment, wo du zur Ruhe kommst, um über geschäftliche Entscheidungen nachzudenken?
Bestimmt, immer wieder, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Also ich mache es ab und zu so, dass ich mir eine Denkaufgabe mit auf einen Lauf nehme, die dann wirklich versuche zu zersetzen. Manchmal versuche ich aber auch wirklich nicht an die Arbeit zu denken, wenn ich beim Laufen bin und den Ausgleich zu finden. Und ab und zu passiert es dann, dass die Gedanken kommen. Aber mir fällt schon auch auf, dass auf solchen Läufen die Kreativität anfängt zu sprudeln, da richtig gute Ideen kommen und dann lasse ich es je nachdem, wie ich mich fühle, auch immer wieder mal zu, dass die Gedanken dann den Kopf übernehmen während so einem Lauf. Und da macht es auch wieder die Balance aus. Also ab und zu ist es trotzdem wichtig, wirklich einfach nur draußen zu sein, zu sich selbst zu finden, in der Natur zu sein und nicht an die Arbeit zu denken. Aber du weißt, wie das ist. Es ist meistens nicht der Idealcase, dass es 0 oder 1 ist. Mhm. Und die Gedanken schleichen sich ein.
Mhm. Entscheidungen zu fällen, also zum Beispiel die, ein Unternehmen zu übernehmen, was es so lange gibt und zu den bedeutendsten Textilherstellern Europas zählt, das ist auch eine Entscheidung, die man nicht so einfach trifft. Ist die unter anderem auch beim Laufen mit gereift, beziehungsweise wie ist die Idee überhaupt entstanden und wann hast du das erste Mal gedacht, okay, das kann ich mir tatsächlich vorstellen?
Die Idee ist auch beim Laufen gereift, aber sicherlich nicht nur. Es ist, glaube ich, in ganz vielen Familienunternehmen so, dass man über viele, viele Jahre hinweg an diese Idee, das Unternehmen zu übernehmen, herangeführt wird. Und mich hat das als Jugendlicher schon immer beschäftigt. Ich war als Jugendlicher jemand, der einerseits immer viel draußen war, viel Sport gemacht hat, die Natur genossen hat, andererseits aber auch bei meinem Dad gesehen hat, was der eigentlich für einen Job hat. Und das fand ich auch immer ganz interessant. Ich bin dann auch beispielsweise in Ferienjobs oder in Projektarbeit immer wieder mal näher ans Unternehmen rangekommen und habe mir dann so rund in der Zeit ums Abi gedacht, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Das ist sicherlich spannend. Habe dann BWL studiert, damit macht man nichts Falsches, kann man auch nochmal was anderes machen. Aber da stand es für mich noch nicht fest, dass ich es machen möchte, aber es war durchaus eine Option und ich dachte mir wirklich zum ersten Mal, hey, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ich habe dann während dem Studium auch immer wieder Kontakt zum Unternehmen gehabt, habe dann anderweitig noch ein bisschen Berufserfahrung gesammelt und irgendwann hat mein Vater mich dann angerufen und mich gefragt, ob ich dann nicht relativ zeitnah ins Unternehmen kommen möchte. Und ich war aber noch nicht ganz so weit im Kopf, ein volles Commitment zu geben und habe ihm gesagt, hey, ich brauche 3 Monate Zeit, ich gebe dir Bescheid. Und in den 3 Monaten habe ich mich dann wirklich nochmal ganz intensiv mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt, habe mir einen Coach genommen, habe mit Bekannten, Freunden, meiner Verlobten drüber gesprochen und bin dann für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich es machen möchte und habe für mich auch genau erkundet, warum ich es machen möchte. Konnte dann wirklich mit voller Überzeugung sagen, ja, let's do it. Und war dann auch 3 Monate später im Unternehmen und das in Vollzeit. Und seitdem habe ich super viel Spaß hier.
Das heißt, seit wann bist du da?
Ich habe zum 1.4.2024 angefangen. Das heißt, jetzt sind es bald 2 Jahre. Habe dort aber erstmal in zweiter Reihe angefangen. Wir haben als Schöffel-Gruppe neben Schöffel-Sport noch Schöffel-Pro für Arbeitsbekleidung und Workwear und Schöffel-Tech für alles, was staatliche Ausschreibungen angeht, mit 3 Markteinheiten, ein diversifiziertes Portfolio. Und im Hintergrund haben wir unsere Group Services, die Backoffice-Aufgaben zentralisieren, Synergien heben. Und im ersten Jahr war meine Verantwortung, waren genau diese Group Services, war eine super Chance für mich, das gesamte Unternehmen kennenzulernen. Und dann zum 1. Februar 2025 habe ich die Gesamtverantwortung von meinem Vater übernommen. Seitdem bin ich in neuer Position mit neuen Herausforderungen und neuen Chancen. Mhm. Das heißt, das ist auch schon wieder über ein Jahr her, die Zeit fliegt.
Das wirkt alles super klar, Jakob, ne? Also mit 18 hast du schon eine erste Idee gehabt. Die meisten 18-Jährigen, glaube ich, sind froh, wenn sie ihr Abi machen und dann vielleicht eine Auszeit nehmen, um darüber nachzudenken. So, da war bei dir schon dieser Grundstock an Idee. Es war vorhanden zumindest. Gab es denn in dieser ganzen Zeit, auch während du studiert hast und so, mal einen Moment, wo du dir hättest was völlig anderes vorstellen können und was wäre das, wenn gewesen?
Es gab immer wieder solche Momente. Also rund in dieser Zeit ums Abi habe ich mir auch überlegt, kann ich es mir vorstellen oder nicht, und hatte beispielsweise die Alternative, Physik zu studieren im Kopf. Das hat mich schon auch interessiert. Oder als ich dann studiert habe und im Ausland gelebt habe, war auch mal die Überlegung da, möchte ich vielleicht auch weiterhin im Ausland leben oder nicht. Und es hat mich sicherlich immer wieder beschäftigt. Deswegen ja auch diese 3 Monate Zeit, die ich mir dann genommen habe, um die Entscheidung am Ende wirklich wohlbedacht treffen zu können und alle Alternativen für mich abzuwägen. Aber am Ende sprechen die Argumente und dieses Privileg, ein mittlerweile 222 Jahre altes Familienunternehmen in 8. Generation übernehmen zu dürfen, das ist schon wirklich was Cooles, was absolut einzigartig ist. Und ich bin da sehr, sehr dankbar, dass ich dieses Privileg habe, mit all der Verantwortung, die damit einhergeht, der ich mir auch sehr wohl bewusst bin. Aber ich wollte die Chance nicht verstreichen lassen und habe sie dann mit beiden Händen gegriffen.
Und es gibt ja verschiedene Modelle, wie man dann so einsteigt. Du hast deines beschrieben, du hast so ein Jahr in zweiter Reihe gearbeitet über Tech und so werden wir auch später noch sprechen. Wie ist denn dann die Zusammenarbeit mit deinem Vater zum Beispiel? Es gibt ja zum Beispiel auch das Modell, dass man immer wieder mal auch über einen viel, viel längeren Zeitraum in so eine Aufgabe reinwächst. So, es gibt ja nicht das Modell, was man jetzt über alles drüber stülpen kann. Ihr habt euch für die etwas kürzere Variante entschieden. Gab es einen speziellen Grund, warum es so schnell gehen musste? Oder wollte dein Vater ein bisschen mehr Ruhe haben an Zurücktreten? Hat er dir das direkt zugetraut? Nimm uns mal ein bisschen mit in die Entscheidungsfindung bei euch im Hause.
Also die ursprüngliche Idee war, dass wir, nachdem ich in zweiter Reihe einsteige, uns bis zu 3 Jahre Zeit lassen, um diesen Übergang dann auch wirklich durchzuziehen. Wir haben aber im ersten Jahr schon gemerkt, hey, es passt irgendwie sehr gut. Ich habe einerseits das Selbstvertrauen, dass ich es mir zutraue, auch die Gesamtverantwortung zu tragen. Andererseits bin ich auch im Unternehmen sehr gut angekommen und mein Dad hat es mir auch zugetraut, die Verantwortung zu übernehmen. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch gespürt, wenn eine nächste Generation im Unternehmen ist und das in Vollzeit, gleichzeitig aber das Mandat für die Letztentscheidung in der Gruppe bei der alten Generation liegt, kann das für Unklarheit im Team sorgen, indem manche Leute dem Mandat folgen, andere Leute vielleicht eher dann auch das Gefühl haben, hey, die nächste Generation spricht mehr für die Zukunft. Und einfach um der Organisation eine klare Führung zu geben, eine klare Orientierung zu geben, gepaart mit diesem Vertrauen, dass es klappt und einem Schritt für Schritt mehr Verantwortung übernehmen, hat sich dann einfach ergeben, dass wir nach einem Jahr gesagt haben, wir machen diesen Schritt. Und es hat sich sehr gut angefühlt und war wirklich ein relativ natürlicher Prozess. Ansonsten hätten wir uns mehr Zeit gelassen, wie wir es uns ursprünglich auch vorgenommen haben.
Mhm. Wie gut kannst du Entscheidungen oder Ratschläge von deinem Vater annehmen? Beziehungsweise wie ist die Diskussionskultur bei euch beiden?
Ich würde sagen, sehr gut. Ich genieße es, mit ihm zu diskutieren. Teilweise sind es harte Diskussionen. Wir sind nicht auf jedem Punkt komplett einig. Aber in der Diskussion entsteht ganz oft was sehr, sehr Wertvolles. Und ich weiß seine Erfahrung sehr zu schätzen. Und bin mir bewusst, wie wertvoll es ist, jemanden mit 35 Jahren Branchenerfahrung direkt an meiner Seite zu wissen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass ich aus dieser Perspektive der kommenden oder nächsten Generation auch wertvolle Beiträge leisten kann. Und da folgen wir dem Motto Disagree and Commit. Wir können uns gerne hinter verschlossenen Türen streiten, argumentieren, bis wir dann zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen und stehen dann auch beide voll dafür ein. Und dann ist es aber auch wichtig, dieses Commitment wirklich zu leben und Klarheit zu geben und zu zeigen, hey, wir glauben beide an die Entscheidung, die wir treffen und gehen auch beide in die Richtung. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich kann ihn jederzeit anrufen. Ich bin in der operativen Tätigkeit mittlerweile sehr, sehr eigenständig, was ich auch sehr zu schätzen weiß, dass ich hier absolute Freiräume bekomme. Gleichzeitig aber jederzeit weiß, er ist nur einen Anruf entfernt oder wir haben alle 2 Wochen eine Stunde Meeting, wo wir auch über das Geschäft sprechen, wo ich ihn als Sparringspartner nutzen kann. Und diese Freiheit gepaart mit der Erfahrung, auf die ich zurückgreifen kann, ist unheimlich wertvoll und macht richtig Spaß.
Wie ist so die Akzeptanz im Unternehmen?
Ich glaube, sehr gut. Da ist sicherlich immer ein Filter drauf. Also ich bekomme wahrscheinlich nicht alles mit. Das wäre, glaube ich, naiv zu denken. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich als nächste Generation sehr, sehr wohlwollend aufgenommen wurde und wir auch in einer tiefgreifenden Transformation, in der wir als Unternehmen, aber ich glaube auch als Branche stecken, das auch als ein Momentum wahrnehmen und das Team, das durchaus auch wertschätzt und respektiert, dass ich jetzt da bin.
Da sprichst du auf jeden Fall einen Punkt an, auf den ich jetzt auch gekommen wäre. Die Branche befindet sich im Wandel. Es geht um ganz, ganz viel. Es geht aber auch darum, wie transformiert man sich als Unternehmen, wie transformiert man sich im Handel, wie stellt man sich zukunftsfähig auf. Innovation ist ein Thema. Was bedeutet für dich Fortschritt?
Fortschritt bedeutet für mich Zukunftsfähigkeit. Ich glaube, es ist notwendig, sich zu verändern. Das gilt für jeden individuell, das gilt für jedes Unternehmen, es gilt für eine Gesellschaft. Und ich glaube, Fortschritt ist Veränderung. Und Veränderung bedeutet, auf die Umwelt einzugehen, die Umwelt aber auch selbst mitzugestalten und damit die Zukunft mitzugestalten. Und ohne Fortschritt, ich sage es immer wieder, wenn man sich langsamer bewegt als das Umfeld, hat man sehr bald seine Daseinsberechtigung verloren. Und ohne Fortschritt gibt es keine Zukunft.
Was bedeutet das konkret auf Schöffel bezogen?
Oh, da können wir jetzt in ganz viele verschiedene Themen einsteigen.
Lass uns das tun.
Was würde dich denn konkret interessieren? Genau.
Ja, pass auf, lass uns doch mal so beginnen. Ihr habt euch ja zunächst auch und zuletzt auch optisch verändert. So, wie wichtig ist das für euch in der äußeren Wahrnehmung?
Ja, also ich glaube, die Modernisierung der Marke ist hochrelevant für uns. Weil wir einfach dran glauben, dass wir als Marke sehr viel moderner wahrgenommen werden können und für eine gewisse Modernität stehen können. Und da kann auch eine optische Veränderung nochmal Nachdruck verleihen. Und beispielsweise mit der Logo-Veränderung, das ist etwas bolder, etwas stärker. Es sieht moderner aus und das widerspiegelt, glaube ich, auch den kulturellen und Wertewandel, den wir als Unternehmen durchlaufen. Und ohne Modernisierung keine Daseinsberechtigung. Und wenn sich das auch in der visuellen Präsentation darstellt, dann sehr, sehr gerne. Und ja, ich freue mich jedes Mal, wenn ich dieses starke Logo sehe, das sich auch beispielsweise digital schön animieren lässt, etc. Auch das sind Veränderungen, auf die man eingehen muss. Das ist sehr, sehr cool zu sehen, wie wir hier auch mit einem modernen Gesicht nach außen auftreten.
Hast du großen Einfluss darauf gehabt?
Die Entscheidung wurde getroffen, bevor ich in der Verantwortung als Group CEO war. Es war aber so, dass ich schon seitdem ich eigentlich 18 bin, Mitglied unseres Unternehmensbeirats bin. Und in diesem Unternehmensbeirat treffen wir uns viermal im Jahr und besprechen große strategische Entscheidungen. Und eine dieser Entscheidungen war, als wir dann vor 3 Jahre her, über die Modernisierung gesprochen haben und eben auch über ein Rebranding gesprochen haben. Und ich habe es damals sehr stark befürwortet, habe es noch nicht in Letztverantwortung geowned, das Thema, aber konnte durchaus noch den ein oder anderen Impuls mitgeben. Und hinter diesem Rebranding steht ja auch nochmal eine Nachschärfung dessen, wofür Schöffel steht. Und ich konnte mich damit zu 100% identifizieren. Und zu dem Zeitpunkt war mir auch schon bewusst, dass ich im Unternehmen anfangen werde. Und wenn man als nächste Generation in ein Unternehmen geht, dann mit der Perspektive, also in meinem Alter, den Job dann vielleicht 30, 40 Jahre noch zu machen. Und man kann nicht einfach mal eben das Unternehmen wechseln. Und dann ist es wichtig, dass es auch einen absoluten Wertefit gibt für das oder zu dem, wofür dann die Marke steht. Und dieses Ich bin raus nochmal nachzuschärfen und es wirklich rund um dieses selbstbestimmte Rauskommen, nicht immer unbedingt für die Bestzeit oder für den höchsten Berg, sondern für sich selbst, Das heißt, um die Natur zu genießen oder um sich selber auch mal sportlich richtig herauszufordern. Damit konnte ich mich zu 100% identifizieren. Wir haben es vorhin im Intro kurz gesprochen. Das ist eigentlich genau das, wofür ich lebe, was so meine Passion ist. Und deswegen habe ich sehr, sehr stark befürwortet damals, als diese Diskussion aufgekommen ist.
Mhm. Dann lass uns noch mal ein bisschen reingehen, wofür Schöffel tatsächlich steht, jetzt und in Zukunft stehen möchte. Es gibt Active Hiking, so. Es gibt Skifahren. Was gibt es noch und was soll vielleicht dazukommen? Und was soll an Tradition erhalten werden? Beziehungsweise noch nachgelagert eine Frage, steht Innovation Tradition gegenüber oder kann man es kombinieren und vereinen?
Bei der Frage ist nicht zum ersten Mal, dass mir die Frage gestellt wird. Was wäre, wenn ich mich zwischen Innovation und Tradition entscheiden müsste? Und wir haben das Glück, dass wir als Unternehmen Innovation eigentlich in unserer DNA mittragen. Ich meine, Schöffel wurde von einem Hosenhersteller zur richtigen Outdoor-Marke, in dem wir damals Gore nach Europa gebracht haben. Und seitdem haben wir immer versucht, möglichst innovativ zu sein. Und dementsprechend ist es für mich nicht so, dass ich die Tradition aufgeben muss, um innovativ zu sein, sondern dass unsere Tradition eigentlich in der Innovation liegt. Wenn ich mich jetzt zwischen Veränderung und Bewahren entscheiden müsste, dann haben wir gerade eben drüber gesprochen, würde ich mich für die Veränderung entscheiden. Einfach, um mit der Zeit zu gehen, um eine Daseinsberechtigung auch in Zukunft zu haben. Gleichzeitig haben wir aber als Unternehmen einfach auch Werte, für die wir stehen und die auf jeden Fall Fortbestand haben sollten. Sei es jetzt wirklich auf tiefgreifender Werteebene für die gesamte Gruppe, Partnerschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, sowohl im ökologischen, sozialen als auch im unternehmerischen, als Familienunternehmen, eine Souveränität und Eigenständigkeit. Oder sei es in dem, wofür unsere Produkte stehen. Premium ist für uns nicht anzuzweifeln. Oder im Sport, dass wir diese Sportivität auch wieder richtig vorantreiben. Und das übersetzt sich dann allerdings auch in Veränderung. Das ist eine sehr, sehr spannende Balance. Und ich habe eine Tendenz zu Innovation und Veränderung.
Und wie sehen die Segmente aus? Wo wollt ihr rein? Wo wollt ihr bestehen bleiben? Was kommt vielleicht Neues dazu?
Also Outdoor, Ski und Bike wird für uns weiterhin relevant sein. Und wenn wir über neue Segmente sprechen, dann wird das in unserem Bereich der Kernkompetenz passieren. Das heißt Outdoor, Ski und Bike. Man kann sicherlich darüber nachdenken, ob man noch weitere Bereiche onboardet und auch die Diversifikation der gesamten Gruppe spricht ja dafür, beispielsweise Workwear, staatliche Ausschreibungen zu bearbeiten. Das ist für uns auch sind neue Segmente, die wir bearbeiten. Aber im Sport ist es wirklich Outdoor, Ski und Bike. Und innerhalb dieser Kernkompetenz sehen wir aber Veränderungen. Wir können beispielsweise im Outdoor über, wir haben es vorhin auch angeschnitten, Trailrunning sprechen. Das ist nichts Neues, das hat einen neuen Drive und es ist eine Veränderung, die wir natürlich beobachten. Aber vielleicht auch in die andere Richtung, das Thema Weitwandern, das auch immer mehr Trend wird und das wir jetzt auch in unsere Kollektion integriert haben. Und über allem steht auch so ein bisschen die Entwicklung des Konsumenten hin zu einem cleveren Multi-Use, also über verschiedene Aktivitäten vielleicht dieselben Produkte zu nutzen, macht aus Konsumentensicht total Sinn und entsprechend, weil der Kunde das möchte, sollten wir als Marke auch in innovativen Lösungen denken, um genau diesen Willen des Kunden zu bearbeiten.
Und das heißt aber, ihr denkt schon über Trailrunning nach, ja. Also wenn du sagst irgendwie, ist es eigentlich eine logische Konsequenz.
Ich glaube, das nicht zu beobachten wäre töricht. Und generell sehen wir schon auch eine Entwicklung im Wandersport hin zu mehr Leichtigkeit. Das heißt nicht unbedingt immer, dass es schneller werden muss, sondern dass es auch beispielsweise um Komfort gehen kann. Man sieht es sehr stark auch im Schuhsegment, wo immer mehr Trailrunning-Schuhe auch höhere Wanderschuhe oder schwerere Schuhe ablösen. Ob das jetzt immer clever ist und die richtige Entscheidung für den Konsumenten im Sinne auch von Sicherheit, sei mal dahingestellt, ist auch egal, der Kunde möchte es. Und entsprechend ändert sich auch die Silhouette in der Bekleidung. Ich glaube, da gibt es auch im Trailrunning zwei verschiedene Entwicklungen. So zum einen die sehr performante, würde ich mal sagen, eine enge Silhouette. Zum anderen aber auch ein bisschen die Lifestyle-Silhouette, die in Richtung Leichtigkeit, in Richtung Bewegungsfreiheit geht und wo die Grenzen zum Speedhiking, zum sehr sportiven Wandern dann auch irgendwann verschwimmen. Unter dem Aspekt Multi-Use, glaube ich, kann man sehr viele leichte Wanderprodukte, also ich mache das zumindest, auch zum Trailrun benutzen. Und gleichzeitig gibt es aber auch ganz spezielle Anforderungen an dieses Trailrunning oder an den Use Case Trailrunning. Und das nicht zu beobachten und zu gucken, welche Anforderungen hat dieser Markt und können wir einen Beitrag leisten oder nicht, das wäre sicherlich nicht klug. Und ja, mal gucken, wie sich dieser Trend weiterentwickelt.
Mhm. Richtung Design hat sich Sheffield ja auf jeden Fall auch stark verändert in den letzten Jahren. Ja, also es ist, ich sag mal, frischer geworden, moderner geworden. Ist das was ihr fortsetzen wollt? So, wie sieht zum Beispiel eure Zielgruppendefinition aus dann an der Stelle?
Ja, also schön, dass das so wahrgenommen wird. Wir haben vorhin auch unter dem Aspekt Rebranding schon kurz darüber gesprochen. Wir möchten uns modernisieren, ohne aber unseren bestehenden Kunden zu verlieren oder abzuhängen. Und der Zielkunde, den wir bespielen, wir haben unsere Buying-Persona auf 47 festgesetzt. Das ist ein sehr, sehr spannendes Alter, weil es einerseits als Kunde sehr interessant ist, das sind oft gesetzte Personen, andererseits aber auch das, wofür die Marke steht, glaube ich, eine hohe Relevanz hat. Also in diesem Alter ist das höchste Gut Zeit und die größte Herausforderung, hohe oder große Verpflichtungen auszubalancieren und Ausgleich im Alltag zu finden, Freude an der Bewegung zu haben, aber auch ein gesundes Leben zu führen, und die Verbindung zur Natur zu haben, das ist das, wofür die Marke steht. Und ich meine, ich bin selber noch ein paar Jahre davon entfernt, aber wie ich das so wahrnehme, ist das schon auch eine Herausforderung, die Kunden dann in dem Alter haben und wo wir als Marke, glaube ich, ein guter Match sind.
Das heißt, es sind aber schon die etwas gesetzteren Leute, die ihr ansprechen wollt, ne? Also Leute, denen es gut geht, die also auch gesettelt sind, die auch das Geld ausgeben können für Outdoor-Kleidung. Also nicht unter 30, die Leute wollt ihr nicht unbedingt, also ihr wollt die ansprechen, aber es ist nicht eure Hauptzielgruppe. So kann ich so mitnehmen.
Ja, das ist nicht unsere Hauptzielgruppe. Wenn jemand unter 30 uns kauft, dann sehr, sehr gerne. Sehe ich auch immer wieder, auch in meinem direkten Umfeld. Ich meine, ich bin auch unter 30, trage die Klamotten sehr gerne. Und ich glaube, das ist auch, dass wir die nötige Coolness haben, um auch diese Kunden zu bespielen. Aber wenn wir uns entscheiden, wen wir fokussieren, dann sicherlich Leute über 30. Und wie du richtig sagst, gesettelte Personen, die einerseits es sich leisten können, eine Zahlungsbereitschaft haben und damit auch die Wertschätzung gegenüber Bekleidung mitbringen, um Premium-Bekleidung zu kaufen. Für uns ist eine Premium-Positionierung gesetzt und absolut notwendig. Und dementsprechend müssen wir auch unseren Zielkunden definieren, ne?
Das sind natürlich wichtige Botschaften für alle Handelspartnerinnen, die ja zuhören, ja, also, und an die richtet sich ja auch der Podcast so. Eine Frage dazu noch, jetzt seid ihr natürlich auch bekannt und für eure Passform bei Hosen und ich würde vermuten, dass das nicht verloren geht.
Ich glaube, da vermutest du richtig. ich meine, unsere Passformkompetenz ist schon was, wofür wir stehen, wofür wir auch in Zukunft stehen werden. Gleichzeitig entwickeln sich Schnitte und man muss den Markt beobachten. Aber Passform, sei es jetzt in der regulären Konfektion, aber auch in Sondergrößen, ist für uns sehr, sehr wichtig. Und wenn es darum geht, rauszugehen und es wirklich zu genießen, wenn die Bekleidung nicht sitzt, das kann dir dein Erlebnis echt kaputt machen. Und Passform hat bei uns sehr, sehr hohe Priorität. Auch wenn sich Schnitte verändern, Passformkompetenz wird das sein, wofür Schöffel auch in Zukunft steht, ja.
Und jetzt kann es ja trotzdem passieren, wenn man sich viel draußen bewegt und trotz Premium-Qualität, dass das gute Stück kaputt geht. Ihr habt bei euch im Hause, und das kann man gar nicht oft genug hervorheben, seit vielen, vielen Jahren einen Reparaturservice. Ich habe mich mit dem Leiter eures Reparaturservices, Ludwig Schuster, darüber ausgetauscht, auch in diesem Podcast hier auch gerne nochmal reinhören, wer das komplett hören mag, um was es da geht. Aber das werdet ihr weiter fortführen, natürlich. Reparaturservice ist eines der großen Themen, ja auch bei Sport 2000. Hier soll ich euch auch ein Kompliment ausrichten von den Kollegen von Sport 2000, die diesen Service ausdrücklich hervorheben. Wie stellt ihr euch da weiter auf? Es ist eine recht große Serviceabteilung bei euch direkt in Schwabmünchen, so. Und wie ist so die Rückmeldung aus dem Handel weiter dazu? Vielleicht kannst du ein kurzes Update hier geben.
Also für uns war, wir nennen es Service Factory. Mhm. Und für uns war die Service Factory immer hochrelevant. Und wir haben auch in Zeiten, in denen ganz viele komplett Produktion outgesourced haben, immer zu unserer Service Factory gehalten. Und ich glaube, die Entwicklungen, die aktuell stattfinden, hin zu mehr Reparatur, aber auch beispielsweise Änderungsservices, die wir dort anbieten können, die geben uns dann in der Langfristigkeit schon recht. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir diese Abteilung haben. Und der Wert der Abteilung steigt auch. Einerseits unter dem Aspekt wirklich Kundenzufriedenheit, das heißt nun in Form von Reparatur oder eben auch Änderung. Andererseits aber auch unter dem Aspekt Nachhaltigkeit, weil ich glaube, dass Langlebigkeit der größte Hebel auf Nachhaltigkeit ist, den man haben kann. Und wenn ein Produkt beschädigt ist und es repariert werden kann und es dadurch seinen Lebenszyklus verdoppeln kann, dann halbiert sich der Footprint relativ zur Nutzungszeit. Und dementsprechend passt das sehr gut zu unseren Werten. Und die Rückmeldung, das Feedback von Handel und auch von Endkunden ist sehr positiv und wir freuen uns immer wieder, wenn dann teilweise auch so 30 Jahre alte Jacken nochmal eingeschickt werden und wir dieser Jacke dann vielleicht nochmal ein zweites Leben geben können und ein DIN A4-seitiger handschriftlicher Brief beigelegt wurde und die Lebensgeschichte dieses Produkts und die Partnerschaft dieses Produkts mit der Person und die Abenteuer, die in diesem Produkt erlebt wurden, einmal dargestellt werden. Das freut uns immer wieder, wenn wir da dann auch wirklich so Herzensprodukte weiter leben lassen können.
Ja, ja, das ist tatsächlich immer verrückt. Auch der Ludwig beschreibt das ausführlich, was da teilweise für Geschichten dran hängen. So, was dann tatsächlich ja auch toll ist für euch, wenn man dann irgendwie sieht, wie Outdoor tatsächlich auch gelebt wird. Ne? Wie wichtig ist es generell, so etwas zu haben für eine Kundenzufriedenheit und das vielleicht auch mal als Botschaft an den Handel?
Du meinst Reparaturfähigkeit?
Zum Beispiel.
Ich glaube, dass es enorm wichtig ist. Zum einen, weil ein Produkt kaputt gehen kann. Das kann passieren, selbst bei höchsten Qualitätsstandards, je nach Benutzung, kann es passieren, dass ein Produkt mal einen Schaden hat und der Kunde dann natürlich höchst enttäuscht wäre, wenn es keine Möglichkeit gäbe, ein wirklich teures Premium-Produkt dann auch weiterhin zu nutzen. Und zum anderen, diese Anekdoten über Lebensbegleiter, die dann wirklich nochmal aufbereitet werden können, das stärkt die Bindung zu einer Marke, zu einem Händler, der diese Lebensverlängerung auch dann wirklich zur Verfügung stellen kann. Und man kann sicherlich argumentieren, wenn ein Produkt 20 Jahre lang hält, dann und statt 2 Jahre, dann machst du ein Zehntel des Umsatzes. Aber wir sind einfach davon überzeugt, dass so eine Reparaturfähigkeit, langlebige Produkte und eine hohe Qualität die Kundenbindung erhöhen und dieser Kunde dann auch wieder kaufen wird. Und sei es neben dem Lieblingsstück, dann vielleicht auch eine andere Produktkategorie oder dann die nächste Jacke oder die nächste Hose oder der nächste Second Layer, Base Layer. Und die Markenbindung dadurch einfach nochmal gestärkt wird. Dementsprechend, glaube ich, hat das einen Riesenhebel auf Kundenzufriedenheit und vor allem auch Kundenbindung. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir da ganz gut aufgestellt sind. Ne?
Das heißt also, die Service Factory bleibt so bestehen und ein wesentlicher Bestandteil auch eurer Nachhaltigkeitsstrategie. Ne?
Genau, richtig.
Genau. Du hast es angesprochen eingangs schon, die meisten Leute kennen euch über Outdoor-Artikel. Ja, es gibt aber noch andere Bereiche und die würdet ihr auch gerne ein bisschen ins Fenster stellen. Ich sage jetzt immer Tech. Ja, jetzt noch Pro dazu. Für alle, die das nicht kennen, holt uns doch mal ab. Was genau ist das? Worin unterscheiden sich diese Bereiche? Und welche Rolle spielst du dabei auch?
Ja, also Schöffel Pro ist unsere Marke für Arbeitsbekleidung und Corporate Wear. Das heißt, hier gehen wir von DAX-Konzernen bis hin zum Handwerker um die Ecke auf Unternehmen und auch Privatpersonen, die nach Workwear suchen, zu und erschließen ein neues Kundenfeld für uns. Schöffel Tech ist für staatliche Ausschreibungen, sei es nun von Polizei über THWE bis zu Bundeswehr zuständig. Und die drei Business Units unterscheiden sich in dem Markt, den sie bespielen. Diese Märkte haben verschiedene Anforderungen, sei es nun an das Verhältnis zwischen Komfort und Schutz, wo beispielsweise eine persönliche Schutzausrüstung eine höhere Robustheit erfordert als vielleicht die klassische Outdoorjacke. Gleichzeitig gibt es aber auch sehr, sehr viele Ähnlichkeiten, beispielsweise im Anspruch an Funktionalität. Und der Transfer von Technologien, von Materialien, von Know-how ist für uns eine Riesenchance und gleichzeitig aber dann auch nicht jeden Bereich einzeln mit einer riesenkomplexen Struktur aufzubauen, sondern clever in Synergien zu denken und voneinander zu lernen. Das geht von der Sport in die anderen beiden Bereiche, aber auch umgekehrt. Das ist meine Aufgabe, hier wirklich die Gruppe zu denken und möglichst zielführend aufzustellen.
Mhm. Welcher der beiden Bereiche, Tech und Pro, ist der am stärksten wachsende Bereich?
Aktuell wächst am stärksten der Bereich Tech, wo sicherlich auch in einer schwierigen gesamtwirtschaftlichen Phase die Staatsausgaben nach oben gehen, klassisch antizyklisch investiert wird. Und dementsprechend auch Staatsaufträge an Volumen zunehmen. Und für uns ist es ein wirtschaftlich sehr, sehr spannendes Feld auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch was, wo wir glauben als Unternehmen, als Familienunternehmen, einen relevanten gesellschaftlichen, sozialen Beitrag zu leisten, indem wir beispielsweise auch die Wertschätzung gegenüber Beamten, Polizisten, Soldaten in Form von hochwertiger Bekleidung ausdrücken können und damit auch am Ende demokratische Institutionen stützen und stärken können.
Okay, also steigt es fast zeitgemäß an. So, man kann das Gesellschaftliche bzw. das, was passiert auf dieser Welt, auch ein bisschen daran ablesen, oder?
Ja, sicherlich. Ich glaube, also von Sondervermögen, das sicherlich jeder mitbekommen hat, hin zu einer größeren geopolitischen Entwicklung, die besorgniserregend ist, auf die man aber reagieren muss und auf die wir oder wo wir dann auch eben einen Beitrag leisten können und möchten, ist das eine Beschleunigung des Wachstums, die aber schon vor dem Hintergrund einer, ich sag mal, besorgniserregenden Gesamtentwicklung steht.
Ja. Mhm. Wenn man sich die Materialien anschaut, du hast es gerade eben erwähnt, also dann ist es sind das hochentwickelte Fasern, mit denen ihr sowieso arbeitet, hochentwickelte Materialien, die ihr einsetzt für eure Kleidung. Ist Tech und Pro ein bisschen höher angesiedelt als die Outdoor-Abteilung quasi und können dann Sachen in der Entwicklung später auch in anderen Outdoor-Materialien und Textilien erwartet werden?
Zum einen ja, zum anderen ist es aber oft auch genau umgekehrt. Also beispielsweise der Workwear-Markt, aber auch der Anspruch an beispielsweise Polizeibekleidung geht hin zu immer mehr Funktionalität. Und das Funktionalitätsbewusstsein steigt auch in diesem Markt. Und das macht auch nur Sinn, weil wenn man drüber nachdenkt, diese Bekleidung wird am Ende deutlich mehr getragen als die durchschnittliche Outdoor-Jacke, denke ich. Weil es ist Arbeitsbekleidung, die trägt man dann gerne mal 40 Stunden die Woche. Und dementsprechend macht dieses stärker werdende Funktionalitätsbewusstsein total Sinn. Und hier haben wir als Marke oder Unternehmen, das aus der Funktionalität kommt, sehr, sehr gute Chancen, auch dieses Know-how aus der Sport in diese beiden neuen Märkte anzuwenden. Umgekehrt ist es so, dass es schon auch besondere Anforderungen, teilweise höhere Anforderungen im Workwear-Bereich und im staatlichen Bereich gibt. Einfachstes Beispiel ist sicherlich Abriebsfestigkeit von Workwear-Hosen. Die werden wahrscheinlich härter strapaziert als die durchschnittliche Wanderhose und gleichzeitig möchtest du kein total steifes Ding da um die Beine haben. Und entsprechend versuchst du natürlich auch auf Materialseite da möglichst innovativ zu sein. Und aus dieser Innovation kann am Ende auch ein Sportprodukt profitieren.
Mhm. Okay, wenn wir auf den Handel schauen, ihr seid gut im Handel aufgestellt, ihr habt ja auch eigene Stores mit eurem Partner Lowa zusammen, die ja unweit von euch ihre Produktionsstätte haben. Wie sieht die Zukunftsstrategie für den Fachhandel aus in Zusammenarbeit mit dem Fachhandel und wie sieht eure Store-Strategie aus?
Ich würde mit der Store-Strategie anfangen. Wir haben hier eine sehr gute, sehr lange Partnerschaft zusammen mit Lowa. Und für uns ist es eine sehr, sehr große Chance, das Sortiment in der ganzen Breite und gleichzeitig aber auch die Marke wirklich zu präsentieren und zu zeigen. Und das, was wir dort auch versuchen zu leben, ist, glaube ich, auch das, was der Fachhandel am Ende, was den Fachhandel ausmacht. Und zwar ein gewisses Expertentum und die Wichtigkeit von Beratung, die, glaube ich, die Zukunft des Fachhandels sein muss. Und spezialisierte Händler und Experten können mit einer sehr, sehr hohen Beratungskompetenz, glaube ich, echten Kundenmehrwert liefern. Und dementsprechend, wir verkaufen Premium-Produkte, die teilweise auch erklärungsbedürftig sind und schon auch manchmal echte High-Involvement-Entscheide in der Kaufentscheidung sind, die begleitet werden möchten und die schon auch darstellen oder wo auch dargestellt werden sollte, warum man vielleicht für Bekleidung den einen oder anderen Euro mehr ausgeben sollte. Und da ist ein spezialisierter Händler, der ein tiefes Fachverständnis hat und dieses Fachverständnis an den Kunden weitergeben kann, unheimlich wertvoll.
Wie ist denn der Austausch mit dem Fachhandel generell? Also tauscht ihr euch in dem Hinblick auch aus, dass vielleicht so, okay, was nehmt ihr mit an den Kollektionen? Wie kommt das bei den Endkonsumentinnen an? Können wir was verändern? Was gibt es da für Feedbacks?
Ja, also wir nehmen natürlich Feedback immer sehr, sehr gerne und möglichst konstruktiv auf. Und da gibt es sehr viel oder ein starker Kanal ist hier sicherlich der Außendienst, der einfach einen sehr engen Kontakt zur Fläche hat, aber auch unser Team hier aus dem Headquarter, das immer wieder auf der Fläche ist, sei es nun ich selber oder Teile des gesamten Teams. Und da kommen immer wieder sehr, sehr spannende Infos. Einerseits natürlich von Einkäufern, die auf die gesamte Kollektion blicken und Feedback geben. Andererseits aber auch, und das ist unglaublich wertvoll. Und in der Vergangenheit ging das immer noch so ein bisschen undercover bei mir. Mittlerweile wird es leider immer schwerer. Der Austausch mit der wirklichen Fachberatung auf der Fläche, die einfach mitbekommen, wie das Feedback vom Endverbraucher ist und das dann ungefiltert weitergeben können. Und vor 2 Jahren konnte ich noch auf eine Fläche gehen und mich einfach mal ungeschönt beraten lassen. Mittlerweile werde ich immer öfter erkannt. Aber auch dann kommt oft wirklich ehrliches Feedback, das unglaublich wertvoll ist. Und diese Gesamtkonstellation aus Einkauf mit dem großen Gesamtblick, aber eben auch wirklich dem Detail, das von der Fläche kommt, das ist wirklich wertvoll.
Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, Jakob, ihr macht euch ja Gedanken über eure Zielgruppe, das hast du ja erwähnt. Wie sieht denn der Outdoor-Kunde der Zukunft aus?
Wir haben schon so den ein oder anderen Trend angesprochen. Ich glaube, dass der Outdoor-Kunde immer cleverer wird, dementsprechend auch mehr und mehr in Richtung Multi-Use denken wird, worauf wir als Markt reagieren müssen. Und generell glaube ich an immer mehr Flexibilisierung. Das heißt nun zwischen einem wirklichen Sportprodukt und einem Lifestyle-Produkt, wo die Grenzen an der einen oder anderen Stelle vielleicht mehr und mehr verschoben werden, wo du dann aber auch eine gewisse Spezialisierung abbilden können musst, um, ich sag mal, die Pros bedienen zu können. Andererseits aber auch diese Flexibilisierung zwischen ich gehe raus, um zu genießen, aber dann möchte ich auch mal rausgehen, um richtig Gas geben zu können und mich auszupowern. Und dementsprechend wird der Anspruch ans Produkt mit der Spanne, die das Produkt abdecken muss, sei es nun über Multi-Use oder Aktivitätslevel, immer größer. Und dementsprechend müssen wir als Branche innovativ bleiben, um diese Kundenbedürfnisse abdecken zu können.
Sind so aktuelle Trends wie Fast- oder Speedhiking, wird immer unterschiedlich genannt, aber man meint das selber, sich schnell in den Bergen zu bewegen, so eine Mischung aus Wandern und Trailrunning. Sind das Marketing-Ideen oder sind das tatsächliche Bewegungen, die ihr auch beobachtet?
Ich glaube beides. Ich glaube beides. An mir selber merke ich, dass es eine echte Bewegung ist. Also mir geht es ganz oft so, dass ich draußen bin und es mir dann manchmal auch zu langsam geht und ich dann gerne mal den Puls ein bisschen höher nehme und das Produkt das dann auch mitmachen muss. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch schon ein bisschen Marketing und eine individualisiertere Ansprache und man versucht wirklich jeden Kunden irgendwo abzuholen. Am Ende des Tages ist Speedhiking, glaube ich, so dieses ein perfektes Beispiel für diese Flexibilisierung. Weil mit einem Speedhiking-Produkt, das gut designt ist, kannst du sowohl zum Genusswandern als auch zum Trailrunning gehen. Und dementsprechend ist es ein perfektes Beispiel für das, was wir gerade eben besprochen haben, dass der Kunde immer flexibler werden möchte. Und diese Grenzen zwischen den einzelnen Use Cases immer mehr verschwimmen.
Genau, es ist ja auch ein Unterschied, dass ich, ob man Kleidung hat oder Schuhe, die du eben angesprochen hast. Also wenn man jetzt sehr, sehr leichte Schuhe anzieht und bewegt sich damit im falschen Gelände oder hat gar nicht die Trainingsform dafür, dann tut es bestimmt in den Füßen auch mehr weh, als wenn man einfach gut geschnittene Kleidung anzieht. So, ne? Also es ist nochmal in der Abnutzung auch eine ganz andere Geschichte, oder? Wie siehst du das?
Ja, es sieht ein bisschen anders. Okay. Ich glaube, dass wir als Marken teilweise schon auch ich will nicht sagen Erziehungs- oder Bildungsauftrag haben, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung, weil es geht nicht immer nur um Leichtigkeit und Komfort. Ich glaube, gerade wenn man im alpinen Gelände unterwegs ist, ist es schon auch wichtig, die Gefahren zu kennen und den Nutzen, den ein gutes Kleidungsstück haben kann in Form von Schutz. Und wenn ich nur an das Thema Leichtigkeit auch bei Bekleidung denke, und damit ist es die parallele Entwicklung wie beim Schuh, und ich auf eine Mehrtageswanderung gehe im alpinen Gelände und eine wasserabweisende Jacke mitnehme, die vielleicht etwas leichter ist, dafür aber deutlich weniger geschützt bin, dann kann das am Ende richtig gefährlich werden, weil wir wissen alle, das Wetter in den Bergen ist unberechenbar und man muss sich den Gefahren bewusst sein und dementsprechend auch vorbereitet sein. Und ja, dementsprechend habe ich schon ähnlich wie beim Schuh immer wieder mal Bedenken, ob für jeden Kunden am Ende das leichteste Produkt auch die richtige Wahl ist. Dass man da an der einen oder anderen Stelle schon vorsichtig sein muss, ist, glaube ich, auch wichtig mitzudenken. Und da kommt dann aber auch wieder die Fachberatung ins Spiel, die genau solche Argumente auch anführen kann und genau diesen Bildungsauftrag und das Hinweisen auf den Hinweis auf Gefahren vielleicht auch mal mitgeben kann und genau diesen Trade-off zwischen Schutz und Komfort vielleicht auch mal mit dem Kunden dann zusammen eruieren kann.
Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Jakob. Ist auch gut, dass du das nochmal einsortierst ein bisschen. Genau, das war tatsächlich auch von meiner Seite gar nicht so gemeint, dass man das vernachlässigen sollte, aber sehr, sehr richtig, dass du das erwähnst. Man sieht es ja leider auch immer in den Bergen vor allem, dass da mit dem falschen Equipment draußen sich bewegt wird. Genau. Jakob, abschließend, lass uns doch mal ein bisschen eine Zukunftsvision entwickeln. Wo siehst du Schöffel in 5 Jahren und wo siehst du Schöffel in 10 Jahren? Du darfst gerne fantasieren auch.
Zum einen, wenn wir vielleicht auf die Gruppenkonstellation eingehen, sehe ich Schöffel als diversifiziertes Unternehmen, das zwischen diesen 3 Markteinheiten Chancen greifen kann, Know-how transferieren kann und dort auf mehreren breiten, stabilen Säulen steht. Zum anderen, gerade im Sport sehe ich Schöffel als moderne Marke, die für Premium und Sportivität, gleichzeitig aber auch für Innovation und Kundenorientierung steht. Und die Frage 5 oder 10 Jahre ist für mich als 8. Generation der Familie Schöffel, die im Unternehmen ist, die wahrscheinlich weniger spannende als die, wo Schöffel in 40 Jahren steht. Mhm. Und mein Ziel ist, ein gesundes Unternehmen, auf das ich und meine Familie und jeder Kunde, der uns trägt, stolz sein kann, dass ich das in die nächste Generation führen kann. Und da spielt vor allem das Thema Langfristigkeit in jeder Entscheidung eine Rolle. Und das prägt, glaube ich, auch ein Unternehmen und eine Marke. Und da freue ich mich drauf, das weiter gestalten zu können.
Das finde ich ein schönes Schlusswort, Jakob. Danke dir für deine Zeit.
Danke dir, Ralf. Hat Spaß gemacht.
Ja. Und ihr, liebe Zuhörerinnen, auch schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich denke, ihr konntet auch hier wieder einiges mitnehmen. Würde mich dann freuen, wenn ihr auch zukünftig wieder einschaltet. Solltet ihr Fragen haben an Jakob, können wir das gerne weiterleiten. Solltet ihr Fragen und Anregungen haben zu diesem Podcast, dann beschäftigen wir uns sehr gerne damit. Schreibt uns gerne an green.vision@sport2000.de. Ja, nochmals danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Ralf Kerkeling. Tschüss, Jakob. Schöne Woche noch.
Ciao.